Hier ist CW-Funk, der Computerwiz-Podcast. Herzlich willkommen zur 178. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hey, hallo Jan.
Ja, und ich habe auch diese Woche mitzuteilen, dass ich letzte Woche, als ich aussetzen durfte, es genossen habe, dir und Max zuzuhören bei eurer Diskussion über Gamers rosige Zukunft, getrieben durch Microsoft und Sony. Wer nicht reingehört hat, es war mal eine Episode der etwas anderen Art, aber sehr interessant fand ich. Vielen Dank dafür. Heute wird es wieder etwas Hardware und Gaming. Na, Gaming-lastig war es ja auch, aber ja. Wir gehen wieder ganz konkret ans lebende Objekt. Wir sprechen zuerst über den parallel zum Podcast am Donnerstag 15 Uhr erschienenen Test des Ryzen 7 7700X3D. Der war jetzt ja angekündigt worden von AMD und jetzt ist er erschienen. Es gab Muster von AMD, dazu aber gleich auch noch zwei Sätze. Und wir reden über den Test. Aufnehmen tun wir aber schon am Mittwoch, kurz vor der Mittagszeit, weil es einfach unser Standardtermin ist. Aber der Podcast ist erst am Donnerstag erschienen, weil es halt ein Embargo auf die Testergebnisse gegeben hat. Anschließend reden wir über Assassin's Creed. Das habt ihr beide nämlich letzte Woche zumindest im Detail nicht getan. Und
wir haben es weitgehend ignoriert.
Und machen da noch einen Schlenker zu Steam Machine und haben mal wieder einen SSD-Test gehabt von Samsung. Eine 99. Das klingt doch super gut, hat aber aktuell definitiv noch einen dicken Haken. Damit wir da hinkommen, fangen wir am besten an. Auf geht's. Hallo Fabian, once again. Es gibt dieses Jahr ja kaum neue Hardware, außer neue Prozessoren von AMD, oder?
Es gibt vereinzelt alte neue Hardware.
Ja. Ja, aber wir hatten ja schon, ja, wir hatten schon den 950X3D2 so. Dual Edition und jetzt hatten wir neulich den 5800X3D 10th Anniversary ARM 4 Socket Special Edition, ja, Remake. Und
Remake würde suggerieren,
ja,
dass es
du hast recht.
Neu auf, komplett neu auf.
Es war kein Remake.
Gemacht, bla bla bla. Es ist ja so ein
Republishing. Und jetzt haben wir den 7700X3D. Und wir wollen uns dem heute mal aus zwei Perspektiven nähern. Einmal aus der Perspektive, was kann der denn so für sich genommen? Und kann das was auf Sockel ARM 5? Und dann aber auch noch mal ganz explizit der Frage nachgehen, wenn ich jetzt wirklich was ganz Altes habe oder mir im Sommer 2026 nach 30, 20, 10, 5 Jahren Konsolengaming überlegt habe, ich möchte endlich mal im Gaming-PC-Segment aktiv werden, was natürlich der denkbar ungünstigste Zeitpunkt ist. Sollte ich dann, wenn mir das dann auch auffällt, die ganze Preisgeschichte, sollte ich dann ARM 5 mit 77X3D nehmen oder 78X3D oder doch ARM 4 mit 5800X3D? Ja, gehen wir erstmal auf den Prozessor als solches. Er ist ja schnell umrissen und deswegen ja auch schon im Vorfeld kritisch beäugt worden. Der 77X3D ist nämlich wie der 78X3D. Ein Zen 4 Prozessor mit 8 Kernen, mit einem Chiplet, das den zusätzlichen 64 MB großen L3 Cache hat. Er hat 120 Watt TDP, 162 Watt PPT. Aber er hat nur maximal 4,5 statt 5,0 Gigahertz Takt. Das ist der große Unterschied. Richtig?
Ja, genau. Richtig. Also im Endeffekt ist es ein heruntergetakteter 7800X3D.
So, und dafür will AMD statt 449 US-Dollar UVP 329 US-Dollar UVP. Es gibt nur ein Thema, aber das haben wir ja zuletzt so häufig gehabt. Der Ryzen 7 7800X3D, der kostet ja aktuell im Handel auch nur in der Boxed-Version 318 Euro. Und in der Tray-Version gibt es ihn sogar schon für knapp unter 300 Euro versus 329 US-Dollar für den 77X3D. Wir nehmen halt auf, Mittwochmittag ist es noch über 24 Stunden hin, bis das Embargo fällt und ich kenne bisher keinen Euro UVP. Aktuell hat Volker geraten 349 Euro. Also damit wäre der Prozessor in der Boxed-Version 30 Euro teurer als der 78X3D. Und das ist natürlich, ich stelle dir die erste Frage, Fabian, sollte man dann den 7700X3D kaufen?
Ja. Ja, also, klauen. Solange es noch geht, ich meine, jetzt satteln wir das Pferd natürlich wieder von hinten auf, aber sind wir Spezialisten für an dieser Stelle. Es ist ja davon auszugehen, wenn man sich AMDs bisherige Strategie, insbesondere bei den X3D-CPUs anschaut, das hatten wir beim 5800X3D, dann zum 5700X3D, bis der 8800er ja wiederkam. Das hatten wir beim Ryzen 5 7500X3D, der quasi den 7600X3D abgelöst hat. Und jetzt haben wir halt den Ryzen 7 7700X3D, also der Ryzen 777 nenne ich ihn jetzt. Der löst den 7800X3D ab. Noch ist der 7800X3D verfügbar für die von dir besagten 320 bis 300 Euro, je nachdem, welche Version man sich kauft. Ja. Und solange es diesen Vergleich gibt und solange man sich festgelegt hat, ich möchte in dieser Preisklasse auf ARM 5 setzen und Gaming-System bauen, ja, dann definitiv den 7800X3D wählen. Es gibt keinen Grund, stattdessen zum 7700X3D zu greifen. Ich kann aus meinem 7800X3D im Endeffekt auch sehr einfach einen 7700X3D machen, falls ich meine Entscheidung bereuen sollte, indem ich ihn heruntertakte.
Ja, und die einzige Ausnahme ist natürlich, der 77X3D wird jetzt deutlich günstiger werden. Das kann ihm natürlich widerfahren. 7500X3D kostet auch mittlerweile sehr viel weniger, als er am Anfang mal gekostet hat. Aber es kann natürlich genauso gut passieren, dass wirklich der 78X3D, wenn er denn verschwindet, einfach nur Platz gemacht hat für den 77X3D. Wissen wir aktuell noch nicht. Gibt es auch keine offizielle Aussage zu.
Also zumindest wäre der Preis halt ein hartes Brett, falls der 7800X3D für 300 Euro verfügbar bleibt. Und das würde ja bedeuten, dass wir hier im Endeffekt 100 Euro Preisverfall oder 100 US-Dollar Preisverfall benötigen, damit das Produkt anfängt, attraktiv zu werden.
Wobei, schwierig. So viel trennt beide doch gar nicht, oder? Denn wenn wir jetzt mal auf die Benchmarks gucken, vielleicht nehmen wir das jetzt auch gleich nochmal mit, im absoluten CPU-Limit, 27p, Upscaling to the Max, Astral RTX 5090, trennen beide Prozessoren im Leistungsrating 5%. Also der 77X3D ist 5% langsamer als der 78X3D, was durchaus überraschend ist, weil er ja um 10% niedriger taktet. Aber
auf dem Papier, Volker hat sich die CPU ja dann in Handbrake angeschaut, einfach nur zu schauen, okay, was ist denn der Takt unter hoher Last, der da anliegt. Ja. Beim 7800X3D sind es gut 4600 MHz und beim Ryzen 777 sind es knapp 4,4 GHz.
Ja.
Also wir sind eher so im Bereich 6%, die diese beiden CPUs dann im, genau, und das ist hier, also du hast es jetzt vom Stärkeren auf den Schwächeren sind es 5% Abzug, aber andersherum, wenn du vom 7700X3D auf den 800X3D gehst, dann haben wir 6%, ist ja stärker. Und genau das liegt hier an. Ja. Es ist natürlich wieder CPU-Benchmark 720p, Upsampling 5090, das ist eine Konstellation, die hat
niemand so.
Das wissen wir, aber es geht halt darum, wenn irgendwann mal die Situation kommt, dass im Gaming die CPU limitiert, dann wird der 7700X3D das 5 oder halt 6% früher tun als der 800X3D.
Ja, und ich gucke gerade auch nochmal auf den nächst kleineren X3D-Prozessor für Sockel ARM 5. Das ist ja der Ryzen 5 7600X3D. Dem rückt der schon dann gewaltig auf die Pelle. Ich meine, wir haben 6:8 Kern. Das kann je nach Spiel dann auch mal einen größeren Unterschied ausmachen. Wir haben fehlen ja definitiv schon lange kein Vierkerner mehr, auch eher weniger den Sechskerner, wobei da sind das halt schon noch eher die Ausnahmen. Aber Achtkerner, es kann einen entscheidenden Unterschied machen. Insofern darf man hier den Durchschnittswert auch nicht für bare Münze in allen Titeln nehmen, aber da führt er dann halt nur noch um 2%, während der 78X3D um 8% vorne liegt. Klingt jetzt auch erst, wir bewegen uns ja hier grundsätzlich am absoluten Leistungsende und wer mehr Leistung will, der muss halt 9000er-Generation nehmen, aber das will ja dann auch AMD. Und ja, bitte?
Wir bewegen uns hier grundsätzlich über allem, was Intel zu bieten hat.
Ja, wobei der Core Ultra 7270K Plus liegt dann ja nur 1% hinter dem 76X3D. Ja, und ich gucke gerade auch nochmal auf die Frame Times. Da ist halt auch in dem Parcours, den Volker nutzt, da liegen dann 77X3D und 76X3D sogar gleich auf. Also da sieht man leider auch in unserem Parcours jetzt keinen starken Einfluss dadurch, dass der Ryzen 5 nur 6 Kerne statt 8 Kernen hat. Aber lass uns nochmal auf zwei andere Testergebnisse gucken. Einerseits die Anwendungsleistung. Ja, du hast ja da die Taktraten gerade schon genannt. Da sind es Multicore, die besagten 6% Vorsprung. Es war genau das gleiche Ergebnis. Entschuldige. Ja. Ja, also sind auch die 6%. Wer hätte es gedacht bei den Taktraten? Und ja, Single Core, da sieht man dann halt, da liegt er dann 8% hinter dem 78X3D. Da fehlen ihm halt obenrum knapp 10%. Ja, wir haben jetzt hier in dem konkreten Benchmark, Cinebench haben wir dann, sind ja Affinity Photos, Cinebench und Geekbench, Single Core haben wir halt im Durchschnitt 8% Leistungsunterschied gemessen.
Man muss halt an der Stelle dazu sagen, dass ja auch der 7800X3D bei weitem kein Anwendungshighlight ist. Nee. Diese älteren in Anführungszeichen, aber die X3D-CPUs vor der 9000er-Generation hatten ja immer das doch signifikante Malus beim
Maximaltakt.
Beim Takt. Und der Takt war damals sowieso noch nicht so hoch und dann legt man das dann noch darauf, dass es halt inzwischen eine ältere Generation ist. Wer in irgendeiner Art und Weise Anwendungsleistung braucht, für wen das wirklich wichtig ist und das nicht nur nebenher ab und zu gemacht werden soll, der sollte sich wahrscheinlich umschauen, dass er eine aktuelle Ryzen-CPU da was ganz anderes kauft. Aber der 7700X3D ist da bestenfalls Mittelfeld.
Ja, und hier muss man dann auch die Kröte schlucken. Ja, wenn es einem um die Leistung in Single-Core-Benchmarks geht, dann ist man mit dem 77X3D mit nur 4,5 GHz maximalem Takt sogar hinter einem 7600X3D, der ja bis zu 4,7 GHz Takt liefert auf der gleichen Architektur. Der ist hier nämlich in dem Parcours dann 4% vorne. Geht die Welt davon unter? Nein, aber es ist natürlich eine Einschränkung. Aber der doch deutlich niedrigere Takt hat ja auch etwas Gutes, Fabian. Und das ist doch absolut dein Metier.
Ich hatte mich ja beim, wie heißt der denn jetzt? Der 9800X3D V2? Nee, X3D
2. 9950 X3D 2 Dual Edition.
Okay, also bei genau diesem Vagabunden hatte ich mich darüber aufgeregt, dass er ein bisschen sehr durstig ist. Wohingegen die X3D-CPUs bei AMD ja eigentlich darüber auch populär wurden, dass sie zum einen natürlich eine sehr hohe Gaming-Leistung versprachen oder auch immer noch versprechen, aber zum anderen halt auch insbesondere mit dem Einstand, dem 5800X3D, das sehr effizient oder zumindest deutlich effizienter als andere Prozessoren geschafft haben. Und das neue Flaggschiff, ich blende den Namen jetzt nicht nochmal, das hat das nicht mehr so richtig geschafft. Das hat zwar natürlich bei der Gaming-Leistung ganz, ganz, ganz weit vorne gelegen, aber es hat auch so viel verbraucht, dass es eigentlich, es war schwierig, da noch Anerkennung für zu finden.
Ja, und aus der Effizienzperspektive. Es hat halt auch, letztendlich hat das ja aber auch schon den 9800X3D und den 9850X3D betroffen. Ne? Die haben beide nicht nur über dem sehr, sehr effizienten 7800X3D gelegen, sondern auch den 5800X3D übertroffen und hatten deswegen die bis dato gezeigte extrem hohe Effizienz. Wobei die Effizienz noch was anderes, sie sind ja auch schneller geworden, aber ich gucke gerade noch mal. Ja, bei der Effizienz lagen sie hinter dem Vorgänger und ja, aber dann am Ende doch über dem 5800X3D, weil der ist halt, aber kommen wir ja gleich noch mal zu. Ja, auf
Ich glaube, im ursprünglichen Test lagen die, habe ich mich nicht noch, das hat mich noch sehr zum Schmunzeln gebracht. Ich glaube, die lagen ziemlich gleich auf, was die Effizienz angeht.
Okay, ja. So, aber wie sieht's jetzt aus mit dem 77X3D aka, wenn du dein 78X3D um 500 MHz im Takt kappst?
Ja, ein großes Wunder, er wird effizienter, beziehungsweise in erster Instanz verbraucht er erst einmal weniger. Wenn man jetzt sich hier auf die Spiele konzentriert, also das, wofür diese CPU definitiv gemacht ist, Dann liegt der 7800 X3D bei 65 Watt, die Wolfgang hier gemessen hat für die
CPU. Es ist Volker, aber...
Volker. Ja. Und der 7700 X3D liegt bei 58
Watt. Also im absoluten CPU-Limit, im Durchschnitt über 9 Titel, gemessen als Package Power über Hardware-Info. Ja.
Also man verliert nochmal so 10% bis 15% je nach Situation.
Und damit ist er 1 Watt sparsamer als der 7600 X3D. Und aber ja, der absolute Champion hier in unserem Parcours, der 7500 X3D, der liegt dann wiederum nochmal 6 Watt drunter. Der kommt auf nur 52 Watt Package Power im Vergleich, während der 78X3D auf 98 Watt kommt und der 98X3D auf 98 Watt und der 9850X3D auf 117 Watt. Und du hast ihn ja vorhin angesprochen, die Dual Edition ist dann bei 145 Watt.
Genau, also wir sind starke 65% effizienter als der 9850X3D. Mhm. Wann hat eine neue CPU von AMD jemals so einen Effizienzsprung hingelegt? Also ich glaube, wir können hier eigentlich einen Preis...
Ja, und jetzt, du hast die Effizienz angesprochen, wenn man jetzt ganz stumpf die in den neuen Spielen durchschnittlich erreichten FPS... Nein, die Leistungsaufnahme, die durchschnittlich in den neuen Spielen protokollierte Leistungsaufnahme im absoluten CPU-Limit durch die im absoluten CPU-Limit mit dieser Leistungsaufnahme erreichten FPS teilt, bleibt der Ryzen 5 7500 X3D der mit Abstand effizienteste Prozessor. Der erreicht nämlich 2,74 FPS pro Watt. Und dahinter kommt dann aber der Ryzen 7 7000 X3D mit 2,66 FPS pro Watt. Vor 7.6 und 7.8 und dann kommt eine ganz schöne Stufe, dann kommen die Core Ultra und die 9000er von AMD, bevor es dann bei den Non-X3D-Varianten deutlich ineffizienter wird, weil sie mehr verbrauchen und weniger FPS liefern. Die positive Botschaft ist ja nicht nur, dass er sehr effizient ist, sondern dass er sehr effizient ist. Es hätte ja auch sein können, dass der Takt deutlich niedriger ausfällt, weil das wirklich die letzten Wafer vom letzten Rest sind, der bisher irgendwie nicht Verwendung finden konnte. Danach sieht es nicht aus. Also der Takt.
Aber muss ich an dieser Stelle sowieso die Frage stellen, wo du auf die Wafer abzielst, was passiert denn jetzt mit den Chips, die theoretisch gut genug wären für einen 7800 X3D? Beziehungsweise hat AMD jetzt, nachdem dieser Prozess ja über Jahre abgegangen ist in dieser Architektur, haben die da wirklich noch Probleme, dass sie jetzt Chips haben, sodass sie nochmal eine Stufe zwischen 7800 X3D und 7600 X3D brauchen?
Naja, es ist schon wirklich alt.
Also ich glaube, da werden keine technischen Gründe, es wird eine andere Motivation sein.
Ja, okay. Zusammengefasst jetzt erstmal für diesen Prozessor. Also er liefert das, was zu erwarten war. Wobei auf dem Datenblatt sogar ein bisschen weniger zu erwarten gewesen ist. Wenn man die maximal verfügbaren Turbotaktraten miteinander vergleicht, dann könnte man davon ausgehen, dass sogar 10% weniger Leistung bei rumkommen, da die Taktraten in der Praxis nicht ganz so weit fallen, außer bei reinen Single-Core-Lasten, was aber nun mal Spiele nicht sind, sind das hier ermittelt in Multicore-Anwendungen und in Spielen, je nachdem von wo man guckt, 5 oder 6% Leistungsunterschied. Ja, damit rückt er dem 76X3D in Spielen relativ nahe, aber er hat halt den Vorteil der zusätzlichen zwei Kerne, die sich langfristig auszahlen können werden und auch heute schon in einigen Spielen Unterschied machen können. Er ist durch den Takt out of the box wesentlich effizienter als der 78X3D und trotzdem, wie du schon gesagt hast, zum Start wird er wirklich teurer sein. Und dann müssen wir mal gucken, ob er sich nach unten hin orientiert und dadurch eine Alternative wird oder am Ende es gar keine Alternative mehr gibt, er so teuer bleibt und man ihn einfach nur noch kaufen kann und den 78X3D nicht. Wer sich heute die Frage stellt, ARM 5, entweder weil er da noch mit einem 7500F unterwegs ist und was Schnelleres für Spiele haben will oder weil er neu zum Gaming-PC kommt oder weil er noch eine alte Plattform hat und unbedingt auf ARM 5 wechseln will, der sollte den 78X3D kaufen oder dann gleich den 76X3D für deutlich weniger Geld. Jetzt haben wir ja aber noch die Klientel derjenigen, die, oder jetzt haben wir noch den 58X3D, ja, den es letzten Monat schon gegeben hat als Reissue und der ja relativ teuer ist, nämlich mit Ich gucke nochmal, oder hast du es im Kopf? Wir hatten da gestern auch einen Inhalt zu. Also, er kostet aktuell. Wo steht der Preis? Wo steht der Preis?
360.
Ja. Also, der ist teurer als der 77X3D, den wir gerade als relativ teuer bezeichnet haben. Mit seinen voraussichtlich auch anfangs 340, 350 Euro.
Also, man muss dazu sagen, es ist ja. Hm? Es ist eine ältere CPU.
Ja.
Es ist eine ältere Architektur und ein älteres Produkt insgesamt. Und wenn man sich das Leistungsrating hier anschaut, jetzt wieder bezogen aufs Gaming, dann ist der 7700X3D out of the box auch, also im CPU-Limit, 19% schneller als der 5800X3D. Und er ist auch 70% effizienter. Mhm. Es ist in jeder Situation, in jeder Konstellation ist der 7700X3D die bessere CPU. Mhm.
Ja, und du hattest gerade auf Spiele geguckt, richtig? Ja, auch Anwendungen. Obwohl der 77X3D ja noch kein so ein Taktmonster ist, haben wir da halt auch 30% in Multicore und ja, 12% in Single-Core-Lasten. Also das ist das definitiv bessere Produkt, was günstiger ist. Oder höchstens gleich teuer. So, nun hilft es halt niemandem, der auf...
Das ist ja schon überteuert, ne? Das
ja, genau.
Das zum Release jetzt, ne? Also das sagt sehr viel aus über den Preispunkt.
Jetzt wissen...
Aber da kommen wir gleich noch zu.
Jetzt wissen wir aber auch, dass der nun mal für Sockelarm 5 ist und nicht für Sockelarm 4. Deswegen bleibt das Fazit, das Volker neulich gezogen hat im Test zu Sockelarm 5, zum 5800X3D, den es jetzt wieder zu kaufen gibt, hat weiterhin Bestand. Wer auf ARM 4 unterwegs ist und ein Mainboard hat, was ein BIOS hat, was diesen Prozessor aufnehmen kann, und wer mehr Leistung in Spielen haben will als das, was ihm aktuell auf der Plattform nicht reicht, der hat jetzt mit dem 5000X3D wieder die Chance, das Maximum auf dieser Plattform rauszuholen, ohne neuen Speicher, ohne ein neues Mainboard zu kaufen. Dann muss er leider 360 Euro in die Hand nehmen, was für die von dir gerade schon umrissene CPU harter Tobak ist und auch mit Blick auf den 77X3D oder eben gerade den sogar noch günstigeren 7800X3D, der nicht ganz so effizient, aber noch schneller und günstiger ist. Ja, aber es ist halt so. Und daran ändert jetzt ja auch der 77X3D nicht. Aber Volker...
Genau, das ist eine andere Plattform.
Volker hat sich explizit nochmal die Frage gestellt, jetzt was ist denn, wenn ich auf einer ganz alten Plattform bin oder jetzt gerade mit PC Gaming anfangen möchte. Sollte ich dann, weil alter Speicher, alte Plattform, ARM4, DDR4, da gibt es doch jetzt den 5800X3D. Nehme ich nicht dann doch aber den, weil ARM5, DDR5, oh Gott, so teuer neu, mache ich nicht. Und Fabian, was kommt dabei raus?
Auf jeden Fall ARM5. Also wenn der 5800X3D hat wirklich eine einzige Daseinsberechtigung und das ist, man hat bereits ein ARM4-System mit verbautem Mainboard, das man nicht tauschen möchte mit DDR4-RAM und man möchte möglichst kostengünstig, in Anführungszeichen, das Maximale da rausholen. Das ist nicht günstig. AMD langt hier richtig zu. Also es ist ein unverschämter Preis, aber sie wissen, dass sie halt in einer starken Position sind. Das ist halt Angebot und Nachfrage. Sie haben das einzige Angebot. Die Nachfrage ist da aktuell. Also können sie da machen, was sie wollen. Beim 7700X3D, ich meine, der ist auch zu teuer zum Release, aber der muss sich ja immerhin gegenüber seinen anderen ganzen ARM5-Pendants, die ja auch teilweise schneller sind, in irgendeiner Art und Weise eingliedern. Das heißt, wir schauen mal, was da passiert. Aber selbst wenn die beiden Produkte zu dem Preispunkt, den sie aktuell haben, beziehungsweise den AMD aktuell für sie vorsieht, erscheinen, sind Spieler deutlich besser oder auch andere Anwender deutlich besser weg, wenn sie auf ARM5 setzen.
Und auch preislich am Ende, ne? Weil Volker hat sich dann ja, wir haben ja im Januar oder Februar hatten wir ja schon mal so eine Artikelserie, als das losging mit dem teuren RAM. Wie viel Leistung verliert man auf einem X3D-Prozessor, auf einem Nicht-X3D-Prozessor und auf Core Ultra, wenn man in Spielen im absoluten CPU-Limit nur einen Speicherriegel einsetzt? Also, oh Gott, Single-Channel-RAM, ne?
Also den Steam-Machine.
Ja, halbe Bandbreite, die Welt geht unter. Und da haben wir ja schon gesehen, nee, geht sie nicht. Da gab es einstellige Verluste. Ich glaube, bei Core Ultra waren es im Durchschnitt knapp zweistellige Verluste. Aber die Welt geht halt nicht unter. Und Volker hat sich jetzt genau aus der Perspektive, dass man auch wieder sagen kann, okay, aber ich habe verstanden, wenn ich ARM4 habe und das Maximum gamingmäßig rausholen will, dann muss ich halt 5800X3D kaufen. So. Aber wenn ich die Plattform nicht habe, wie sieht es denn dann aus? Und deswegen hat er sich jetzt nochmal angeguckt, auch den Ryzen 7 7000X3D Single Channel. Und das ist beim 7800X3D, wird das ja nicht anders aussehen. Und ja, da fällt dann die Gaming-Leistung halt um 5% im Durchschnitt über den Parcours bei den Durchschnitts-FPS und um 6% bei den Frame-Times. Und dann bleibt der Vorsprung gegen einen 58X3D im Durchschnitt halt immer noch bei 14% statt 19%. Also ich bin immer noch schneller unterwegs mit der neuen CPU auf der neueren Plattform, die bis was über 29 hinaus Support hat, während ARM 4...
Also nach aktuellem Stand wird es ja nicht nur die nächste Ryzen-Generation, die jetzt 2027, nee, wird sie im zweiten Halbjahr erwartet. Ja. Bin ein bisschen...
Dieses Jahr kommt sie nicht mehr.
Ja. 2027, sondern es wird dann ja auch noch die darauffolgende offenbar anscheinend sehr wahrscheinlich eventuell unterstützt werden, weil AMD schon zu Protokoll gegeben hatte, dass eine ganz neue Plattform, also AM6 nennen wir es jetzt mal, erst dann Sinn ergibt, wenn man im gleichen Schritt auf PC Express 6.0 und DDR6 wechseln kann. Und das wird in 2-3 Jahren wahrscheinlich noch nicht der Fall sein. Hm.
Ja, und nochmal zurück zu den Kosten. Also erstens, du hast die modernere Plattform und du kriegst sowohl ARM4 als auch ARM5 Mainboards, wenn man jetzt nicht die A-Serie an Chipsätzen nimmt, da ist man wirklich extrem eingeschränkt, was auch die Ports anbelangt. Und das ist, ich meine, ich bin jetzt auch kein Freund riesiger Mainboard-Kühler, aber ne, ein bisschen was darf ja auf den VRMs schon drauf sein. Aber selbst wenn man die rausnimmt, ist man mit der B-Serie dann bei knapp unter 100 Euro schon dabei. Nach oben ist natürlich kein Limit gesetzt. Ja, es wird teuer, teuer, teuer. Wenn man sagt, ich will einfach nur den Sockel, ich will eine ordentliche Anzahl an Anschlüssen, an Steckplätzen und so weiter und so fort, dann nimmt sich das halt nicht viel. Also Mainboards sind von dem ganzen Irrsinn, außer bei den Flagship-Produkten oder den Anniversary Editions, sind ja aktuell keinem Preisanstieg unterworfen, insbesondere nicht am unteren Ende. Also da nimmt sich das nicht viel. Und ja, dann ist halt noch die Frage, wie sieht's beim RAM aus? Fabian, der hat schlankere und flinkere Finger. Ich probiere es gerade noch mal ganz live hier im Preisvergleich mir anzugucken. Also wir wollen hier dimmen. Oder hast du es im Kopf? Du hast doch immer alles im Kopf. Ne, ist das natürlich nicht im Kopf.
Nee, RAM-Preise sind ein Buch mit 7 Siegeln aktuell. Ich möchte nur noch mal anmerken, wenn man sich jetzt denkt, oh, Single Channel, oh, ist aber so halbherzig und mache ich nicht besser Dual Channel auf DDR4, das ist wenigstens was Ganzes, was Vollwertiges. Die Realität ist halt, dass es viele Konstellationen gibt, in der DDR5 Single Channel, was die Datenrate angeht, in etwa vergleichbar ist mit DDR4 Dual Channel. Das heißt, DDR4 Dual Channels ist jetzt zwar weh, mein PC hier muss jetzt einmal ganz ganz stark sein, hier rechts neben mir, aber DDR4 Dual Channel ist im Endeffekt genauso halbherzig wie DDR5 Single Channel. Mhm. Da muss man sich keinen Kopf machen.
Und ja, also ich habe gerade mal nachgeguckt, in der Tat ist RAM, ich habe jetzt mal geguckt, was kostet ein Dual Channel 8 GB Kit 16, also 2x 8 GB 16 GB in Summe, da ist man bei DDR4 Lagerware ab knapp über 100 Euro dabei und bei DDR5 kostet es das Doppelte. Es sind halt 100 Euro Unterschied, aber der Ryzen 5 Ryzen 7 5800X3D ist ja auch günstiger, eine Ecke teurer, die Mainboards nehmen sich nichts. Und der Plattformvorteil ist halt schon signifikant. Jetzt reden wir über 100 Euro Unterschied. Vielleicht will man aber dann doch auch auf 32 GB gehen und dann wäre ja, klar, dann bleibt DDR5 auch teurer, aber wenn man, also dann bleibt doch bei 16, kauft dir nur ein Modul, dann hast du in Zukunft, ich meine, kannst auch zwei kaufen, in Zukunft nochmal zwei, ne, aber ja, also es bleibt unterm Strich, bleibt die ARM5-Plattform dadurch, weil DDR5 nun mal teurer ist, eine Ecke teurer, aber der Unterschied ist halt nicht so, wie man das meinen mag, so dass Volker ganz klar, und ich schließe mich ihm da an, und ich glaube, du bist auch so gepolt, sagen würde, wenn man jetzt neu kauft, dann ja, nimm ARM 5 und hab langfristig potenziell mehr davon. Ja, und stell dir dann kannst du dir irgendwann wieder neu die Frage stellen, ob man da die letzte nochmal reissuete X3D-CPU draufpackt. Die Option hat man in Zukunft definitiv nicht mehr, wenn man sich jetzt ARM 4 mit 5800X3D kauft. Das wird's gewesen sein. Ende. Und aus.
Also genau, dass man weiß im Endeffekt, das wird die letzte CPU auf diesem Sockel sein. Also
Ja, ich habe mich übrigens
auf diesem
verguckt,
Mainboard.
man kriegt sogar schon, ah, das ist dann aber sehr langsamer Speicher. Also ja, mit 110 € G-Skill 16 GB Kit DDR4 3200 CL16, ja, 110 € und bei DDR5 geht es dann halt bei 220 € los für DDR5 5600 CL40 von Kingston Fury Beast Schwarz. Ah, ohne RGB-Farbe, da müsstest du dann durch. Ja.
Da verliert man halt nochmal ungefähr 10 bis 12 FPS.
Ja.
Nein, nein.
Ja. Also,
Ja,
ja.
also Spaß macht das aktuell alles nicht. Man möchte hoffen, für jeden, für euch da draußen, dass die Hardware, die aktuell noch läuft, es lange tut. Aber wer aktuell in der Situation ist, dass er tatsächlich nichts weiterverwenden kann, ja, bitte auf jeden Fall haben, finde
Ja.
ich.
Genau. So. Und 77X3D grundsätzlich, also auch da die Frage aktuell stellt sich da eigentlich nicht die Frage 58X3D auf ARM4 und oder 77X3D auf ARM5, sondern die ist aktuell noch 78X3D auf ARM5 oder 58X3D auf ARM4. Und ob sich in Zukunft dann die Frage nach 77X3D zeigt, haben wir drüber gesprochen, liegt dann letztendlich von der Frage, gibt es die Alternative noch oder wie sieht es beim Preis aus? Jetzt, weil es gerade schön passt es preislich, schieben wir doch jetzt mal die neue Samsung SSD 99 vor Assassin's Creed. Denn ja, es hat dieses Jahr gefühlt noch überhaupt keine neuen SSDs gegeben. Das stimmt natürlich nicht. Wir hatten neulich auch schon was Neues von Kioxia im Test. Und ich gucke mal, was hatten wir noch? Ah, sonst war es aber allerdings, Team Group war was. Also, die war aber, glaube ich, schon aus dem letzten Jahr. Die Hersteller wissen aktuell alle, erstens gibt es keinen neuen, wir haben keinen neuen PCI Express Standard und was sie sonst gerne tun, wenn High-End erstmal durch ist, dann günstigere Mainstream-Produkte anbieten, haben sie entweder schon getan gehabt oder ist es in der aktuellen Situation halt völlig, ja, was soll das, ne? Und sie verkaufen den Speicher ja sowieso an anderer Stelle für noch viel höhere Preise. Oder zumindest die Fertigungskapazitäten für anderen Speicher dann. Ja, aber Samsung hat sich getraut, oder ist mutig gewesen, und was ja auch grundsätzlich zu begrüßen ist, und hat mit der Samsung SSD 99 eine neue PCI Express 4.0 4X SSD für M.2 NVMe vorgestellt. Da haben wir ja schon einige Modelle. Wir haben die Evo, wir haben die Evo Plus, wir haben die Pro. Und jetzt gibt es noch die 99, klingt so, als wäre das das neue Einstiegsmodell, aber du erinnerst dich vielleicht noch an die Evo, die war derart mies damals, war ja auch komplett verschrien, dass Samsung dann die Evo Plus noch nachgeschoben hat und die 99, die liegt jetzt, wenn man sich so die Gesamtheit der Tests anguckt, irgendwie zwischen der Evo und der Evo Plus von damals. Sie ist aber jetzt wirklich, ja, leistungsmäßig schon enttäuschend, ne? Also man kann dann, ja, also ich meine, ihr kennt das Thema ja, ne? Das ist also, ja, es ist eine QLC SSD. Jetzt legen die ersten schon auf hier, also beenden den Podcast. Aber da haben wir zuletzt ja wie mit der WD Blue SN 5000, die jetzt heißt SanDisk Optimus ohne GX, ohne Pro 5000, irgendwie sowas. Die hat ja QLC, Done Right oder so war da ja der Titel. Die hat ja auch dann, wenn sie nicht mehr diesen SLC-Modus benutzt hat, wirklich mit über 400, 500 Megabyte die Sekunde geschrieben. Da sind andere SSDs, sind da ja bei über 1 Gigabyte, über 2 Gigabyte die to absoluten Top-Modelle. Aber ja, die Samsung SSD 99 mit 2 TB hat jetzt aber hier dann wieder nur knapp 200 Megabyte die Sekunde, wenn der Puffer voll ist. Ja, der erholt sich auch. Das heißt, nur wenn man wirklich die SSD von Anfang bis Ende vollschreibt oder bei 50% Füllstand dann anfängt, sehr, sehr viel drauf zu schreiben, dann kommt man ja irgendwann an den Punkt, dass die SSD nicht mehr die Informationen mit einem Bit in die 4-Bit speichernden QLC-Zellen schreibt, sondern dann eben 4-Bit in die Zelle schreibt, was sie ja dadurch schafft, dass sie 16 verschiedene Spannungszustände definieren kann, was halt sehr lange braucht, damit es halt auch übermorgen noch lesbar ist oder überhaupt lesbar ist. Ja, also da ist sie sehr langsam, ansonsten liest sie relativ schnell. Das ist jetzt halt kein PCI Express 5.0 Top-Modell. Aber unterm Strich hat sie irgendwie einen tollen Namen und da zieht ja Samsung auch immer noch. Aber ja, hat der Markt das jetzt gebraucht? Eher nicht, und dann kommt ja auch noch der Preis. Und Tja, Fabian, jetzt sind wir auch wieder dabei, warum ich das gerade dann direkt einschieben wollte. Die 2TB-Variante hat einen UVP und ja, wir kennen bei UVP, kennen wir bei Samsung auch, kennen wir ja bei SSDs und ich weiß, dass die auch selber manchmal wissen, denken, meinen, das ist irgendwie komisch, weil sie wissen ja auch, im Handel wird es halt definitiv direkt günstiger, weil ja auch die Einkaufspreise des Handels deutlich unter dem UVP liegen, sodass der Händler auch leicht den UVP unterbieten kann und immer noch Gewinn macht. Aber zurück zum Thema, die 2-Terabyte-Version kostet 514,99 €. 2-Terabyte-SSD. Fabian, zu deiner Kingston KC 3000, wann hast du die gekauft? Mit 2 oder mit 4 TB und was hat sie gekostet?
Das sind 4 Terabyte, aber es war irgendwas 200 €.
Genau, das war doch die Zeit, wo es 4 TB PCI Express 4.0 SSDs für um die 200 € gab. Eine ganze Weile nur mit diesem Kingston-Modell. Ne? Da gab's, also wenn man eine Marke haben wollte. Ne? Ich glaube, da gab es No-Name, gab's, oder deutlich langsamer gab es schon auch in den Gefilden. Ja.
Jetzt kam immer noch diese Lexa. Ich meine, das ist ja, wenn man so möchte, auch eine.
Die 97 Pro, ne, glaube ich, war das. NM 97 oder nur 97. Ja, das stimmt. Die kam dann irgendwann.
Ich kann es dir nicht
sagen. Daher. So, ja, und aber der Preis, also erstens muss man sagen, selbst wenn die jetzt sich den Marktpreisen annähert, wird sie nicht plötzlich eine günstige 2TB-SSD werden. Das gibt es halt aktuell einfach nicht mehr. Und derzeit ist es halt besonders absurd. Die Grafikkarte wollte ich schon sagen, ja, die haben auch absurde Preise. Aber ich hatte vorhin geguckt, ich vollziehe das jetzt nochmal nach. Wenn ich mir jetzt angucke, was Samsung an NVMe-SSDs anbietet, dann noch nach 99 suche im Titel im Preisvergleich, dann gibt es die, wo haben wir sie und warum sind das, ach genau, mit 2 Terabyte muss ich jetzt ja hier noch auswählen, dann kostet die gerade mit 515 € UVP betitelte 99, die jetzt auch erst einen Tag verfügbar ist, die gibt es ab 497,54 €, Fabian, ja, also sie, der UVP wird schon unterschritten. Aber die 99 Pro 2TB, die definitiv deutlich performanter ist und die bessere Wahl und auch höhere Terabyte-Written-Garantiewerte hat, die gibt es für 330 €.
Und die Kingston KC 3000, ich habe gerade nachgeschaut, oder
mit 4TB.
Also es ist ja auch die bessere, ja. Also es ist ja auch eine bessere SSD, ja, als die 99. Das muss man ja auch, ist TLC auch und schneller und 300 €. Also auch die ist nochmal günstiger.
Mit wie viel TB?
2.
Okay, auch mit 2. Also da, ja, gut. Also, ja. Ja, also, und dann verstehe ich auch wieder die Kommentare. Ne? Was will man da sagen? Ne? Also
man kann ja aktuell eigentlich nur hoffen, dass bei diesen ganzen Preisankündigungen, die die Hersteller aktuell so auf den Markt bringen, also die UVPs, dass sich da sich nicht um Insiderwissen handelt, im Endeffekt, welche Preise in ein paar Monaten angemessen sein werden, sondern einfach nur um den Versuch der Gier da mitzunehmen, was gerade eventuell mitzunehmen ist, aber man weiß es nicht.
Ja, ja, und ich habe es interessehalber nochmal nachgeguckt. Ne? Also Stand heute kostet die 1TB-Version 250 €. Ja, also da ist es der Abstand nicht mehr ganz so groß zu den 1TB-Versionen, beispielsweise der Pro, die kostet dann auch 190. Ja, aber es ist ja wirklich trotzdem absurd. Es, ja, insofern merke Samsung-SSDs in der Regel nicht sofort zum Start kaufen, weil ja, sie werden in der Regel günstiger, weil der UVP ist immer extrem hoch angesetzt. Aber warum der Hersteller bei diesem Verfahren bleibt, auch in der heutigen Situation, wo er sich doch am Tag 1 jetzt wieder diese Kritik gefallen muss, dass die 200 € mehr kostet als das bessere Modell. Und jetzt klar, es gibt den einen oder anderen unter euch, der sagt jetzt wieder, ja, ihr vergleicht Marktpreise mit UVP. Aber erstens ist es der einzige Preis, den man zum Fall des Embargos hat. Und zweitens sehe ich ja heute im Handel, so weit weg ist der Handel am Anfang halt nicht. Und ich meine, das ist ein weiter Weg, um von 500 auf unter 300 € zu kommen, was sie ja irgendwann kosten muss, damit es überhaupt Sinn ergibt. Und jetzt guckt.
300 € reicht, also sie muss wirklich deutlich unter 300 €. Also zumindest, wenn wir jetzt ausschließen, was wir nicht können. Wir können nicht ausschließen, dass die ganzen anderen SSDs noch teurer werden. Aber wenn wir mal einfach nur eine Bestandsaufnahme machen, Status quo, dann muss sie 250 € oder weniger kosten, damit sie überhaupt Relevanz hat.
Ja, also die Hälfte. Warum bringt man sie dann heute für 500 Euro auf den Markt? Ich verstehe es einfach nicht.
Ich verstehe es auch nicht, aber ich glaube, es ist den Herstellern ein Stück weit egal.
Weil es sich eh verkauft. Ich glaube,
Samsung ist nicht, ich glaube, Samsung ist nicht auf informierte, versierte Enthusiasten und Leser und was auch immer angewiesen. Ich glaube, das ist denen ziemlich egal. Das ist sowieso nicht die SSD, die sich dann an dieses Publikum richtet. Und ich glaube, für andere Zielgruppen, zum einen ist es aktuell Friss oder Stirb im Speichersegment, zum anderen, ich glaube, der Name zieht da allein genug. Also 99, das liest sie so gut und Samsung und der, ich glaube, der Laie, der wird da zugreifen.
Ja, und wir können immer nur hoffen, dass auch der Laie nochmal googelt und die KI-Zusammenfassung.
Ich glaube, es wird da auch, also ja, es, ich meine, es ist Ragebait, aber es wird doch genug Leute geben, die sich zwischen der Kingston KC 3000 und einer Samsung 99 entscheiden werden und sich dann denken, naja, die Samsung 99 kostet zwar ein bisschen mehr, aber die ist bestimmt auch besser und dann kaufen sie die. Ja, so wird es halt laufen. Auch wenn das, auch wenn die Specs das in keinster Art und Weise hergeben und die Tests auch nicht, aber ich glaube, den Ruf hat das
unter. Ja, aber jetzt machen wir es doch nochmal den Share. Hast du die KC noch offen und kriegst die 99 mal schnell daneben gelegt und dann guck doch mal, was die Geizhals jetzt ganz konkret dazu sagt. Und
den Vergleich mal, die Vergleichsliste.
Und ich frage jetzt mal, das ist hier heute interaktiv, ich, also aber nur zwischen uns beiden. Ich frage jetzt mal ChatGPT.
Ich finde die 99 halt noch nicht auf Geizhals. Warte mal, ist ein Testen-Link unten drin? Nee. Geil.
Doch, die gibt es aber schon.
Ich finde sie aber nicht. Der ist doch einfach nur Samsung 99. Ja, da wird einem halt erstmal das ganze Pro-Gedöns und dann das Evo-Gedöns vorgeschlagen. Evo.
Ja. ChatGPT ist auf jeden Fall hart am Denken.
Die Suchmaschine meiner Wahl machen, damit ich Pro und Evo aus dem Titel ausschließen kann. Aber dann finde ich nur Enterprise SSD. Was mache ich falsch?
Ich lese gerade die KI-Zusammenfassung, Fabian. Auf jeden Fall sagt ChatGPT, ne? Das ist ja auch, vorhin habe ich auch wieder einen Kommentar gelesen, gesagt, so hier KI-Zusammenfassung googeln. Google hat mir wieder was beigebracht, wo ich auch denke, nee, das stand ja irgendwo anders. Also in dem Fall beruft sich der Chatbot auf unseren Test. In der Tat, ich klicke jetzt auch mal den Link hier, so erledigt. Ist gar nicht der Test. Ist eine News zum Thema. Ja, na gut. Sagt KC 3000, insbesondere mit Verweis auf TL10ern und Drumcache. Also das passt dann ja schon mal, wenn sie gleich viel kosten. Ja, und Dings hat zugehört hier, vielleicht aber auch, weil ich ja hier in den gleichen Rechner reingesprochen habe. Man will das immer gar nicht wissen. 20-25% günstiger sollte die 99 sein als die KC 3000. Ja.
Was?
Damit man sie kaufen kann.
Ach so, ja. Okay.
So, und du bist jetzt immer noch lost.
Ich versuche weiterhin sehr angestrengt die 99 zu finden im Geizhals, aber also in unserem Preisvergleich.
Ja, dann erledige ich das mal.
Aber ich krieg's nicht
ohne
hin.
KI. Mm-mm. So, Filter zurücksetzen. Wir haben sie. Ich weiß es auch nicht. Das ist wahrscheinlich einfach nur, weil wir in anderen Bundesländern sitzen, Fabian. Wo haben wir denn die 2TB-Version? Das ist auch ein Kauderwelsch. Ne? Manche sind als 1TB und andere dann. So.
Das Internet ist für mich Neuland. Nee, ich weiß es nicht. Mir wird sie nicht angezeigt.
So, also die Samsung liest schneller. Nämlich mit 7250 statt 7000. Sie schreibt aber langsamer. Mit 6450 zu 7000. Wobei, das ist ja dann genau das, worauf ich auch hinaus wollte. Man sieht ja jetzt hier nicht, dass die KC 3000, ich weiß jetzt nicht, was wir damals getestet hatten, wie schnell, weißt du es noch, wie schnell liest sie, schreibt sie dauerhaft?
Nee, kann ich dir nicht sagen.
Dann gucken wir mal schnell. Also, ich habe unseren Test gefunden. Die schreibt hinten raus mit 1,5 Gigabyte versus der gerade von mir vorgelesenen 7000 MB. Ist natürlich erstmal deutlich weniger, als sie sequenziell schreiben kann, aber
Ich hab sie ja, gefunden.
Die 99 schreibt halt laut Geizhals nur mit 550 Megabyte pro Sekunde weniger. Ja, in der Tat sequenziell, aber wir haben ja getestet, dass sie, wenn sie ihren SLC-Puffer erschöpft hat, also nicht mehr Zellen zur Verfügung hat, die sie mit einem Bit vollschreiben kann,
ja,
dann schreibt sie halt nur mit 220 MB versus 1,5 Gigabyte. es ist schon ein frappierender Unterschied. Ansonsten hat sie kein Drumcache, okay, das sagt natürlich ja auch Geizhals im direkten Vergleich. Und sie hat höhere Terabytes Virten, nämlich die doppelten. Verbraucht dafür viel mehr, die KC3000. Ja, und sie ist älter. Die ist älter, Fabian.
Also ich glaube nämlich tatsächlich, da werden Leute sehen, okay, die Samsung, die schreibt ein bisschen schneller, die liest ein bisschen schneller, das ist die neuere SSD, das wird das neuere Produkt sein. Man muss jetzt so gut erhalten, sie verbraucht doch nur 4 Watt.
Ja, gemessen bei uns waren es dann 5, aber ja. Naja, okay, aber das mal wieder ein kleiner Ausflug zum Thema SSDs und worauf es da im Detail durchaus zu achten gilt. Ich weiß, viele von euch sagen auch, okay, ja, also erstens schreibe ich die sowieso nie ganz voll und auch wenn sie zu 75% gefüllt ist, schreibe ich doch immer nur ein paar Dutzend Gigabyte drauf. Das wird immer wieder noch in den Puffer passen, bis sie dann wirklich voll ist und es gar keine Zellen mehr gibt, die noch 1-Bit-mäßig beschrieben werden können.
Also man wird diese SSD sicherlich verwenden können, darum ja. geht es nicht. Ich will jetzt nicht technisch niederreden, nur weil sie QLC ist. Es gibt ein Anwendungsszenario dafür, es gibt auch einen Markt dafür und es gibt aber eben auch einen Preis dafür und das hier ist er halt.
Genau, das sind,
was mir aber auch noch eingefallen ist, hier steht ja dann noch drin, wie viele Layer man hat beim Speichern. Also TLC mit 112 Layer hätten wir hier oder halt eben QLC mit 286 Layer. Was denkst du, wie viele Geizhalsnutzer oder Preisvergleichnutzer denken, boah, mehr Layer, mehr besser?
Ah, ich glaube, das sind wenige. Ja, doch. Dafür ist die Angabe einfach schon zu weit. Nee.
So weit liest keiner, meinst
du? Ja, genau, es ist ja schon die 7. oder 8. Zeile.
Okay.
Ja, ich hoffe, dass dem so ist. Okay, also ein Ausritt mal wieder zu einer SSD. Immerhin gibt es eine neue und vielleicht kostet sie ja auch demnächst nur noch die Hälfte. Aber sie wird definitiv nicht plötzlich nur noch 180 Euro kosten und damit eine der günstigsten, mit Abstand günstigsten 2TB-SSDs werden. Das wird halt nicht passieren. Ja, schade und schön zugleich. Auch Michael, der den Artikel geschrieben hat, hat sich grundsätzlich gefreut, mal wieder ein neues Produkt in den Händen zu halten. Und ja, mal schauen, was
da... Ja, ich bin dafür, wenn du dieses Jahr, es ist noch weit in der Zukunft, aber wenn du dieses Jahr den Nikolaus-PC zusammenstellst, wie wäre es, wenn du mal andere Wege gehst und du dann einen 5800X 3D mit einer RTX 3060 und einer Samsung 99...
Ja, also so vermeintlich Top-Notch-Produkte...
Ausschließlich neue Hardware aus dem Jahr 2026. Nicht mehr diesen ollen Krempel aus 25 oder 24.
Ja. Ach, da muss ich mir auch schon bald wieder Gedanken drüber machen. Ne? Sie schreiben den 15.07. Ja, du lachst, ne? Aber...
Du könntest natürlich auch von der 3060 das krasse Upgrade machen auf den 9070 Cray.
Ja. Ja. Jetzt mache ich demnächst erstmal Urlaub und danach muss ich mich aber leider Gottes wirklich, das hat immer Vorlauf ohne Ende, ne? Zusagen haben ist erstmal das, was man auf jeden Fall braucht und dann kann man sich um alles andere kann man sich ja dann auf dem letzten Drücker kümmern, ne? Aber auf dem letzten Drücker den Nikolaus losschicken und fragen, was so geht, ist keine gute Idee. Fabian, was geht in Assassin's Creed Black Flag Resynced? Hast du es schon gespielt? Du warst ja pumped.
Ja, ich werde es auch spielen, aber noch kam ich nicht dazu. Es ist aber für heute Abend, habe ich es mir vorgenommen.
Okay, du hast es bisher ja nur Community-Benchmarked.
Genau, ich habe ja schon reingeschaut, aber nur aus Benchmark-Zwecken. Also ich kam nicht über das Einstellungsmenü hinaus bisher.
Ja, und genau, wir haben, ich habe leider Gottes vorhin mit Wolfgang gesprochen, dass er noch was anderes erledigt, bevor er seinen umfassenden Assassin's Creed-Test fertig macht, den es nämlich in dieser Woche auch noch gegeben haben wird oder geben wird, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und da ist er halt jetzt noch nicht dazu gekommen. Ich gucke nochmal nach, vielleicht hat er es ja doch zwischenzeitlich geschafft, seine ganzen Benchmarks einzutragen. Nein, haben wir noch nicht. Deswegen haben wir bisher nur das, was ich in der letzten Woche gemacht habe, als Wolfgang im Urlaub war und eigentlich hatte ich null Zeit, Lust schon, habe ich mir ja auch im Vorarbeit wiederum, aber auch für den Community-Test schon Assassin's Creed Black Flag in 4 Auflösungen bei verschiedenen Presets mit Raytracing und ohne angesehen, auch so einen kleinen Bildvergleich schon angestellt, ein paar Benchmarks gemacht. Es gibt den Community-Benchmark zum Test und es gibt die Benchmarks auf dem der Steam Machine zum Thema, weil ich mit dem Muster, das wir zwischenzeitlich dann bekommen hatten, ich glaube, darüber haben wir schon gesprochen, ja auch endlich mal was anstellen wollte und dann wenigstens auch das erste Mal direkt dann ein Ubisoft-Game auf der Steam Machine über Steam spielen wollte. So, was ist denn
über Steam? Echt? Hast du es?
Du installierst ja dann, du fügst vielleicht kleiner Abriss. Also wie schaffe ich das überhaupt? Ich habe SteamOS mit einer Steam-Oberfläche und das ist ja ein Ubisoft-Spiel. Nein, es gibt es ja überall. Genau, es gibt es für Ubisoft, für Epic und für Steam. Ja. Aber wir hatten vorab halt nur den Key für Ubisoft. Aber du kannst ja den Ubisoft Connect Launcher, das ist in dem Fall wirklich relativ einfach, als Steam, dessen Installationsdatei für Windows fügst du als Steam-fremde App in Steam hinzu, unter SteamOS. Und dann kannst du, indem du dann Proton verwendest, also das, was du auch nutzt, um Spiele unter Linux auszuführen, installierst du halt diese Anwendung über Proton Experimente, also das ist ja dann immer das Neueste. Und wenn du das installiert hast, dann fügst du die Game Launch, nee, die Ubisoft Connect Launcher Exe oder ich weiß nicht, da gibt es zahlreiche Exen. Ich habe am Anfang die falsche ausgewählt, deswegen hat das nicht funktioniert, bis ich irgendwann wirklich ohne externe Hilfe dann dachte so, oh Mann, du bist so idiotisch. Ja, fügst du halt dann wiederum diese Exe als Steam-fremdes Spiel zum Steam hinzu. Sagst wieder, ich möchte das über diesen Kompatibilitätslayer Proton Experimental starten und dann kannst du aus, wenn du deine Steam Machine startest oder halt auch dein Steam Deck, das ist das Gleiche, dann hast du halt den Ubisoft Games Launcher als Spiel auf Steam und startest den dann so. Und dann bist du in dem Launcher und hast wiederum alle deine Spiele, kannst du runterladen und so weiter und so fort. Und ja, solange dann nicht irgendwie ein Kopierschutz oder weiß der Geil was dagegen spricht, sind die dann auch wiederum ausführbar. Genau, so habe ich das dann gemacht.
Wie nah an der Konsolen-Experience, die man mit einer PlayStation oder Xbox oder einer Switch bekommt, war das Ganze?
Ja, genau, wir wollten ja nochmal kurz. Also es ist gerade so viel zu tun, deswegen habe ich jetzt noch meinen eigenen Inhalt zur Steam Machine halt auch noch nicht online. Wir werden auch noch ein paar Benchmarks machen, 18 Millionen Spiele da schon drauf installiert und ich habe sie mir halt nicht gekauft. Also das vorweggestellt. Ne? Das ist das. Wir haben von Valve am Ende dann doch noch ein Muster bekommen. Die 2TB-Version für mit Controller waren es 1536 Euro, Fabian?
Nee, 1400. Und irgendwie ein bisschen
gequetscht, so, drei Döner halt, oder so. Es ist halt super viel Geld. So. Und ich hätte dieses Geld nicht in die Hand genommen, aber. Ich glaube, ich hatte schon mal darüber berichtet, oder? Dass ich mir doch auch schon mal, also ich habe mir so einen Tower-PC mit so einem Corsair 2000D-Gehäuse, glaube ich, mal gebaut. Letztes oder sogar schon, ich glaube, letztes Jahr. Wollte dann einfach SteamOS drauf bügeln mit einer Radeon RX 6700 XT. Also klar, eine Radeon-Grafikkarte war klar, es ist aber eine Intel-CPU drin. Und dann habe ich, weil verfügbar, da eine MSI-IO eingebaut. Und ich habe die im BIOS nicht zufriedenstellend gebändigt bekommen, dass sie sich so verhält, wie ich es wollte. Und bevor ich da überhaupt im BIOS mal was eingestellt habe, hat die nicht sogar nur ein USB? Ich glaube, das Problem war doch, dass man die wirklich nur über USB steuern kann oder so. Sie war halt höllenlaut unter SteamOS, weil es da halt keine Software gibt, mit der man sie zügelt. Also, was habe ich dann gemacht? Ich habe auf den Rechner wieder Windows raufgeknallt, habe das MSI Center installiert, habe gesagt, hier Modus leise und seitdem höre ich den Rechner nicht mehr. Aber du hast dann halt gleich wieder das Problem, auch wenn du Steam Big Picture Mode nutzt, damit du die Konsolenerfahrung hast, du musst Treiber separat updaten, du musst Windows updaten, dann lädt auch irgendwann mal einfach nicht das Steam Big Picture als Overlay direkt auf erster Ebene, weil irgendeine Notification dazwischen gekommen ist und so weiter und so fort. Und das ist halt, ich meine, die Steam Machine, die ist quasi unhörbar, auch unter Last. Also das ist schon toll gelöst, das Kühlsystem mit diesem riesen Radiator drin und dem großen Fan auf der Rückseite. Und sie funktioniert halt einfach. Du startest auf Steam, du hast natürlich, gab es jeden zweiten Tag irgendein Controller-Update. Den musst du dann ja über Kabel anschließen. Okay, muss man dann halt machen. Meine Güte, geht die Welt nicht unter. Aber das ist mir zum Beispiel aufgefallen, es gab auch gleich am Anfang, aber jetzt die letzte Woche schon nicht mehr, gab es SteamOS-Updates, aber da ist dann ja alles drin. Ne? Also das ist dann etwaige neue Grafiktreiber. Also es ist ja das Linux. Es ist ja SteamOS, was man dann updatet, halt über die Steam-Oberfläche. Und deswegen hast du halt schon dieses Konsolen-like, ja, du hast es halt so. Und du musst da rausbrechen, wenn du dann auch Ubisoft-Spiele spielen willst. Ja, dann musst du schon mal auf den Desktop wechseln oder sehr umständlich. Aber ich glaube, dieses Steam-fremde Spiele hinzufügen, doch, das müsste auch über das Steam, Big Picture Mode gehen. Aber wenn du dann Epic Games noch rauf bügeln willst, dann geht's ja los, dass du mit alternativen Game Launcher, diesem Heroic Launcher arbeiten musst. Jetzt hoffe ich, erzähle ich keinen Mist, und die, die seit Jahren Steam Deck nutzen, die können mir gerne schreiben, dass sie Mist erzählt haben. Ich glaube, Xbox Store geht gar nicht. Sonst gerne noch rein. Ist für mich für die nächsten Tage dann auch sehr interessant zu wissen, dass es doch funktioniert und wie, wäre auch noch hilfreich. Klar, dann hast du halt das Gefrickel, ne? Also wenn du raus willst aus dem Steam Store, dann musst du schon was machen, aber du kriegst es dann irgendwie auch wieder alles in so eine Konsolen-like Experience rein. Ubisoft Connect definitiv. Und das ist halt das Coole daran. Und ich habe jetzt die Tage so oft wie noch nie, also ich bin auch noch nie auf die Idee gekommen, mein Steam Big Picture Mode Windows PC vom Dachboden ins Wohnzimmer zu schleppen. Erstens, weil er halt auch mit diesem Tower-Gehäuse 8-mal so groß ist, 6-mal.
Du kannst doch einfach und diese Steam-Übertragung über das WLAN.
Aber dann brauchst du ja im Fernseher wieder was. Ich habe ein LG mittlerweile, dann doch mal was Neueres. Da gibt es keine Steam Connect App. Habe ich halt noch nie gemacht. Und mit dieser Steam Machine, ne, die ich meine, das ist halt, die klemmst du vom Strom ab und vom HDMI, nimmst ihn hier an die Hüfte, ne, gehst da wieder hin. Also ja, es ist die PC-Steam-Konsole. Und das merkt man ja an und das fühlt sich auch so an. Punkt. Und sie hat trotzdem halt ihre Einschränkungen, dass sie eben dann wirklich auf Steam beschränkt ist. Okay, bei Sony PlayStation bin ich auch auf die Spiele, die es da gibt, angewiesen. Aber da es halt ein PC ist, der mehr kann, hat man natürlich dann immer das Verlangen zu sagen. Oder ich hätte und habe ja auch das Verlangen und so auch viele bei uns in der Community zu sagen, okay, ich will aber auch meine Ubisoft-Spiele. Ich will auch meine GOG-Spiele. Ich will ja wieder alles. Und dann muss man da natürlich wieder in so ein Stück raus aus diesem super easy Ansatz. Ja, und ich habe auch mit Wolfgang, könnt ihr euch ja vorstellen, ne, der sagt, das ist also zu dem Preis never ever. Ja, sehe ich grundsätzlich auch so. Ich verstehe aber jeden, der aktuell, wenn er die E-Mail bekommt, dass er jetzt eine bestellen kann, der das tut. Und dann sagt der,
ja. Da kann ich anmerken, ich habe meine E-Mail bekommen, also ich habe mich ja aus redaktionellen Recherchegründen damals angemeldet für alle Varianten des Steam Machine. Wenn man sich für alle angemeldet hat oder für mehrere und man kriegt bei mehreren positives Losverfahren, wurde man ja dem höchstpreisigsten, dem teuersten Modell zugeordnet. Okay. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wo ich überall erfolgreich war, aber zumindest bei dem teuersten. Und da kam dann vor ein paar Tagen, ich glaube letzte Woche Dienstag war es, oder Mittwoch, Montag, ich glaube Montag sogar schon, egal, kam die Mail, du hast jetzt 72 Stunden Zeit, die Steam Machine zu kaufen, wenn du denn möchtest. Und ich persönlich wollte sie nicht.
Ich dachte, du überraschst mich jetzt mit.
Nein. Ich habe aber auch herumgefragt, auch auf Computerbase, die Kollegen, ich habe auch im Freundeskreis gefragt, will das Ding jemand? Ich könnte es jetzt kaufen. Also ich wollte es nicht scalpen oder sowas. Ja. Ich hätte es zum UVP durchgereicht, aber es wollte niemand.
Aber jetzt kommt ja der Lackmustest. Hätte es denn jemand geschenkt genommen? Ja, okay, also du wolltest diesen Aspekt, dass ich jeden verstehe, der, also du sagst, nee, das können nicht so viele sein. Nein. Und
Ich dachte zuerst, bevor du das versteht gesagt hast, dachte ich, du willst was anderes formulieren, aber deswegen wollte ich direkt einspringen, aber verstehen weiß ich nicht, aber
ja, sagen, also es ist ein Luxusgut für jemanden, also ja, also vielleicht mein Fazit zum Thema. Innerhalb des Steam, also wenn ich meine Steam-Bibliothek spielen will, und unsere Computerbase-Steam-Bibliothek hat knapp 600 Titel und davon sind knapp 500 kompatibel, dann ist das die einfachste und aber auch die teuerste Möglichkeit, Spiele, die nicht sehr viel Leistung erforderlich machen, endlich mal zu spielen. Ja. Aber man muss auf diesen Aspekt super einfach und halt auf das Format. Also jetzt halt noch bringen wir noch den WAF-Faktor rein. Ja? Haben wir darüber schon mal geredet? Ich glaube schon, oder? Kannst du dich erinnern, Fabian?
Den was?
Den WAF. WAF. Es gibt im HiFi-Umfeld, gab es früher den WAF-Faktor. den Woman Acceptance Faktor. Bei der Frage um die Auswahl der richtigen HiFi-Lautsprecher. Und wenn du dich in dieser Bubble bewegt hast oder auch heute noch bewegst, dann ist ja kleiner geworden, aber früher. Ne? Ich meine, viel hilft viel.
Da hast du dich bewegt in dieser Bubble?
Nee, aber ich kenne mich, also ich habe eine leichte Ahnung. Und ja, ich habe zu Hause auch noch eine HiFi-Anlage. Und ja, sie hat einen hohen Wav-Faktor, weil die Boxen sind weiß und nicht gigantomanisch groß. So. Ja, und da gibt es halt in dieser HiFi-Bubble gibt es halt den Wav-Faktor. Also das eigentlich ist quasi völlig egal, was Boxen können. Am Ende entscheidet der. Ne? Wird er vom... Ist ja ein total chauvinistischer, altertümlicher Ansatz. Aber letztendlich ist halt auch ein Funken Wahrheit dran. Ne? Und jetzt habe ich die Steam Machine letztes Wochenende eben vom Dachboden ins Wohnzimmer geholt, unter den Fernseher gestellt und wir haben da, ich habe vor Jahren mal, war im Wald runtergefallen vom Baum so ein Zunderschwammpilz. Das sind ja diese riesen Baumpilze. Und den habe ich dann getrocknet. Oder der war schon.
Wo bleibt das hier?
So, ja, so, jetzt pass auf. Und der steht seitdem unter dem Fernseher, der an der Wand hängt, über so einem Holz-Media-Board, wo alles unten drin ist, steht der so als optisches Accessoire, und das ist auch nicht auf den Mist meiner Frau, sondern auf meinen Mist gewachsen, steht der da so vorm Fernseher oder unterm Fernseher. Der ist relativ groß. Okay. Und dahinter.
Ich verlange gleich ein Bild davon.
Ich schicke dir ein Bild. Dahinter habe ich die Steam Machine gestellt, weil dieses Family-Seite HDMI-Kabel, was ich vorher von der Xbox abgezogen habe, war so hinten verknotet in dem ganzen Knäuel hinter diesem Mediaboard, dass ich es gerade nur so über die Kante dieses Mediaboards gezogen habe. Also musste die Steam Machine ganz dahinter stehen. Und vorgestern habe ich dann meiner Frau wieder einen Abriss über die Steam Machine gehalten. Und dann habe ich gesagt, ja, wie, wo ist denn das jetzt? Ach genau, ich habe Spiele runtergeladen am Wohnzimmer-TV für die Benchmarks. Ja, einfach, welche Spiele brauche ich? Was machst du denn hier? Gesagt, ja, ich lade Spiele runter. Ja, warum? Und bis dahin wäre nicht aufgefallen, dass seit 3 Tagen da die Steam Machine steht. Und das ist ein kleines, sie ist halt klein. Ne? Und
also der Woman Acceptance Factor ist hoch.
Ist wahrscheinlich hoch. Auch
nicht wahrnehmend. Ne?
Ja, so. Bis dann der Preis genannt wird.
Unscheinbar. Aber das würde ja auch bedeuten, dass so eine Xbox Series einen deutlich höheren Woman Acceptance Faktor hat als die
Online. Na, das ist ja die S und die ist ja unten im Mediaboard. Die ist nicht sichtbar. Ja, okay. Und da habe ich das aber alles voll, da konnte die Steam Machine halt einfach nicht rein und sie sollte da ja auch nur kurzfristig mal stehen. Und ja, so, zurück zu Assassin's Creed, Fabian.
Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Also du erweiterst meinen Horizont.
Ja, großartig, hat diese Episode wenigstens etwas gebracht. So, Assassin's Creed, ja, machen wir hier Steam Machine noch rund. Ne? Habe ich mir angeguckt in den Auflösungen, die wir ja auch für den Community-Test geplant hatten und in den Settings. Und habe da genutzt, in dem Fall aber nur erstmal Full HD und WQHD. Es ist ja immer Quality Upsampling und es ist ja jetzt FSR 4, ne? Weil das ist so ein bisschen auch, ja, Valve und AMD haben das dann gar nicht mehr an die große Glocke gehängt. Noch bevor die ausgeliefert wurde, gab es ja ein SteamOS Update, was ein neues Proton Experimental gebracht hat, was in Spielen, die FSR 3, 1, 5 oder 4 nutzen oder integriert haben, auch auf der RDNA 3 GPU der Steam Machine dann FSR 4 zur Anwendung bringen lassen können darf. So, das heißt, ich habe dann Assassin's Creed schon mit FSR 4 auf der Steam Machine getestet und kam raus bei dem Leistungsniveau, was zu erwarten war, bei einer Intel Arc B580, sogar ein bisschen besser in dem Fall. Also es hätte auch hinter der B580 liegen können. Jetzt schlagen auch wieder viele von euch die Hände über den Kopf zusammen und sagen, Gott, B580, das ist doch da unten, wo ich nie hinscrolle, wenn ich mir irgendwelche Benchmarks irgendwo angucke. Ja, so ist es. Ne? Aber Full HD, maximale Details mit Raytracing, Quality, Upscaling, FSR 4 und da würde dann sicherlich auch noch mehr gehen. 42 FPS ist jetzt nicht die Welt, ne, für Full HD. Und auf vielfachen Wunsch habe ich dann noch einen Run gemacht, den wir jetzt gar nicht abgefragt haben im Community Benchmark. Das habe ich dann ja auch noch im Video festgehalten. Das war dann Full HD ohne Raytracing, Mittel Preset, FSR 4 Quality, Full HD muss man vielleicht nicht mit Ultra Performance hantieren, Fabian. 68 FPS. Und gestern habe ich noch...
Ja, also Performance ist ja gesetzt auf dem Würfelchen. Ja. Ne? Also was nichts Schlechtes ist, es ist, das Werkzeug passt in dem Fall perfekt zur Steam Machine. Die ist gemacht für, oder andersherum, FSR 4 Performance ist gemacht für die Steam Machine.
Ja. Ja, und dann müsste man eigentlich höhere Auflösungen fahren und dann lieber hoch mit dem Preset. Ne? Da hatten wir ja neulich schon drüber gesprochen, generell. Also lieber WQHD auf dem Fernseher oder dann gucken, ob nicht auch UHD eben möglich ist.
Immer UHD, immer UHD. Ja. Also so, es sei denn, man hat halt wirklich das Problem, dass man mit FSR auf Ultra-Performance oder wie heißt es bei FSR, müsste das...
Ja, ich glaube, es heißt auch so, oder?
Ja, genau. Ich glaube, es heißt auch Ultra-Performance. Und dann noch einmal Framegen oder sowas. Und wenn es dann immer noch nicht reicht, um 60 FPS, Moment, stopp, Framegen. Also wenn es dann immer noch nicht reicht, um, sagen wir mal, 100 FPS in UHD zu erreichen, dann kann man überlegen, die Auflösung zu reduzieren. Aber vorher bitte die Settings runter.
Okay, dann frage ich dich jetzt, was wollte ich tun? Ich habe mir nämlich gestern angeguckt, auch noch Cyberpunk 2077 UHD hoch. Ja. Also nur hoch, ja. Raytracing aus. Mit FSR 4 Ultra Performance 45 FPS.
Aber noch vor Framegen.
Ja, noch vor Framegen, dann waren es 70. Ja. Aber 45, ja, ist das der richtige Aufsatzpunkt? Ja, gut, muss man mal...
Ich denke, ja, aus Konsolenperspektive ist das akzeptabel.
Okay, also schaffe ich mit Framegen, das ist ja nur zweifach bei AMD, mit Ultra Performance in UHD bei hoch 70 FPS im integrierten Benchmark. Das sind aber keine 100. Jetzt hast du gesagt, da müsste man gucken. Was würdest du dann machen? Oder würdest du sagen, ach nee, komm, in dem Spiel...
Das war eine grobe Richtung. Müsste man halt auch schauen. Ich meine, es ist ja jetzt ein First-Person-Spiel. Das heißt tendenziell FPS-kritischer, als wenn ich da jetzt Third-Person habe oder irgendwas isometrisch oder was auch immer. Also müsste man schauen, wie fühlt es sich für dich an? Wenn es nicht flüssig genug ist, ja, dann muss man eventuell auf WQHD runtergehen oder die Auflösung reduzieren. Ich glaube, das ist immer eine Abwägung. Also wenn man noch in Ultra hängt, dann würde ich auf jeden Fall erstmal anfangen, runterzugehen. Aber gerade die Richtung Mittel zu niedrig oder zu sehr niedrig, das wird häufig doch sehr arg, was die Einschränkungen dann angeht, wenn dann plötzlich die Spielwelt nicht nur ein bisschen weniger hübsch aussieht, sondern einfach
Elemente fehlen.
Ja, oder dann halt eben erst kurz aufploppen oder was auch immer. Da muss man dann überlegen, geht man auf WQHD Ausgabe runter oder geht man noch auf Mittel, geht man noch auf Niedrig? Das muss man halt von Spiel zu Spiel abwägen. Aber
ja,
prinzipiell.
Und unterm Strich bleibt natürlich das grundsätzliche Thema, dass diese Steam Machine eine relativ niedrige Leistung hat. Ja. Also ich, irgendwann gehen einem halt die, wenn man schon bei Ultra Performance angelangt ist, ja, dann kann man halt auch nicht die Auflösung einfach reduzieren, weil dann wird es wirklich irgendwann
arg. Nee, also Ultra-Performance geht eigentlich fast nur mit UHD, das ist ja dafür quasi gemacht. Ja. Also mit einem WQHD oder UWQHD, ja, mit DLSS 4.5 oder FSR 4, ja, kann...
Ja.
Ideal ist das natürlich alles nicht mehr.
So, jetzt kommen wir aber nochmal zurück zu Assassin's Creed und reden nicht mehr über die Steam Machine. Wenn ihr da aber noch Meinung zu habt oder wenn ihr euch eine gekauft habt, dann meldet euch doch gerne in den Kommentaren und ich hoffe, ich habe ein bisschen... transparenter machen können oder so ein bisschen meine eigenen Eindrücke. Ja? Also ja, muss ich jetzt nicht nochmal was sagen. Punkt. So, Assassin's Creed. Du hast es dir für den Community-Test mal angesehen, wo, wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, Fabian, man immer denkt aktuell in den neuen Tests, ach, da macht ja kaum einer mit, weil das ja schon die aggregierten Ergebnisse sind. Aber haben doch bisher schon einige mitgemacht. Und es ist ja immerhin ein Vollpreisspiel für 59,99 €. Was ist so dein Fazit zur Leistung auch auf deinem System mit deiner TDP-gedrosselten 4080?
Die TDP-gedrosselte 4080 mit dem absolut überholten Ryzen 7 5800 X3D kommt in UHD mit extrem hoch RT erweitert und Quality Upsampling auf 65 FPS. Das heißt, ich habe da locker genug Spielraum, um auf Balanced Upsampling zu gehen, keinen Unterschied in der Bildqualität wahrnehmen zu können, die Settings noch manuell maximieren zu können, denn das extrem hoch Preset ist tatsächlich nicht
die maximale. Ja, ich habe es im Nachgang dann auch noch gesehen. Ja, man kann hier und da noch... Ja.
Man kann noch ein, zwei Optionen ein bisschen höher schrauben, was ich wahrscheinlich auch nicht sehen werde, aber fürs Gewissen habe ich es dann maximiert. Dann werde ich da noch Framechen drüber bügeln und dann bin ich bei dem Wert, den mein Monitor noch darstellen kann. Also was nicht heißen, oh Gott, man muss immer aufpassen, ne? Was nicht heißt, dass mehr FPS als der Monitor darstellen kann, ja, nicht prinzipiell auch Vorteile bringen können. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist ein Third-Person-Singleplayer-Ding, da brauche ich nicht mehr als 120 FPS, das ist gecapped.
Weil du die extremst niedrige Latenz nicht brauchst.
Ja.
Ja, ja. Ja, aber also gut, so läuft es auf deinem Rechner. Ansonsten, ja, also was mich positiv überrascht hat, ich hoffe, Wolfgang kommt zu keinem anderen Fazit, war, dass man über die Presets, und davon gibt es ja, wie viel waren es, 9 oder 11?
Sehr viele, ja, weil es ja auch noch mal für die Handheld-PCs auch nochmal niedrig, mittel, hoch
gibt. Und die habe ich mir auch alle drei gleich an, alle zwei, die wir aktuell hier haben, nämlich den aktuellen MSI Claw 8 mit Intel Arc G3 Extreme und aber auch Xbox ROG Ally mit Ryzen AI Z2 Extreme, die habe ich ja diesmal auch gleich direkt reingepackt. Habe es auch Intel gesagt, als sie das Muster wieder haben wollten, naja, guck mal hier, ich würde sowas gerne jetzt immer tun. Habe ich trotzdem das gestern wieder weggeschickt. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es noch mal wieder. Aber ja, die brauchten das jetzt, glaube ich, noch für andere Redaktionen, die es bisher noch gar nicht in der Hand gehabt hatten. Dann ist es ja auch in Ordnung. Aber ich wollte nur gleich sagen, das passiert jetzt nicht in Zukunft immer, weil wir haben das Muster gerade aktuell nicht mehr da. Aber hatte ich auch gemacht, genau. Und über diese Presets kann man aber, auch wenn man, sage ich mal, bei den Desktop-Presets bleibt, kann man schon relativ viel Leistung freischalten, ohne, das war so mein Eindruck, Fabian, vielleicht hattest du einen anderen, ohne dass man wirklich sagt, direkt, oh Gott, nee, das habe ich ja überhaupt keinen Bock mehr drauf, weil in dem Hafen, also wir haben da auch den integrierten Benchmark genutzt, jetzt irgendwie keine Kisten mehr rumstehen und also weil halt alles fehlt. Aber da war ich positiv überrascht, dass das nicht völlig abfällt. Zumindest nicht bis sehr niedrig, extrem niedrig habe ich nicht genutzt.
Kann ich ja gerade so tatsächlich gar nichts.
Du hast gar nicht hingeguckt. Okay. Ja, nee, ansonsten wird Wolfgang sich das jetzt auch nochmal wirklich en Detail angeguckt haben. Es ist ja wirklich ein Titel, der,
also,
ja, bitte?
Was ich halt dazu sagen kann, ich kann es dir nicht sagen, nicht, weil ich nicht hingeschaut hätte, sondern weil ich die niedrigen Settings nur im Full-HD-Durchlauf
gemacht habe. Ja, okay,
und das ist ja... Also du hast ja, ja im Test alle vier Auflösungen noch in niedrig getestet, aber für den Community-Benchmark haben wir uns dann ja dazu entschieden, dass wir Full-HD exklusiv für niedrig verwenden und die anderen Auflösungen mit extrem hoch, denn ganz ehrlich, ich spiele den mit sehr niedrig oder niedrigen Grafikeinstellungen in UHD mit Quality-Upsampling, das ist ja komplett Banane. Und was ich dann aber gesehen habe, mal wieder, dass... Es ist eigentlich egal, wie ich die Grafik einstelle, wenn ich so ein Spiel mit dieser Geometrie, mit dieser Vegetation
ja, willst du nicht Full HD nutzen.
In Full HD spiele, dann ist es alles egal. Also das ist halt so ein Gegriesel, ein matschiges irgendwas, ich kann nichts erkennen. Die Kantenklettung, ja, es ist temporal, sie funktioniert prinzipiell, aber
nee, da muss
die
ich Kanten, recht geben.
Die sind halt so
krass. Also ich habe die Benchmarks hier auch auf meinem 32 Zoll UHD Monitor gemacht, da sitze ich relativ nah dran und ich habe bei dem ersten Run in Full HD wirklich nochmal gecheckt, ob ich nicht was falsch eingestellt habe, weil es, ja, gerade da in der Stadt, wo man sich da aufhält, da sind so viele Details, die dafür sorgen, dass in dieser niedrigen Auflösung das unfassbar ungenau und pixelig aussieht.
Also da ist das Upsampling und die Grafikeinstellungen, die sind eigentlich egal. Ich glaube, es macht keinen großen Unterschied, wenn du als Auflösung Full HD hast. Hm.
Ja,
ja. Ist so brutal,
und klar, wir haben früher in Full HD gespielt, aber es ist wirklich die Art.
Es waren andere Spiele mit anderer Grafik,
anderen
Texturen.
Ja. So, und aber jetzt Grund, also es läuft doch schon okay, ne? Ich habe auch viele Kommentare
gesehen, die
sagen so, Shadows lief besser. Aber ich fand es in Ordnung, zumal man eben die Chance hat, auch in höheren Auflösungen über die Presets oder dass man dann halt auf Raytracing verzichtet, was aber auch gar nicht so ultra viel Leistung kostet, ne, und dafür auch auf Radeon
ganz gut also, läuft. Es gibt ja zwei Raytracing-Stufen. Es gibt ja Raytracing normal, was im Endeffekt die Beleuchtung meint, dann kann man ja noch auf Extended, was die Reflexion mit reinbringt. Die Reflexion, auf die kann man verzichten, aber die bringen keinen großen Boost.
Ja.
Auf gar keinen Fall sollte man auf die Beleuchtung verzichten. Also man merkt bei diesem Spiel, man merkt bei neuen Spielen generell immer häufiger, aber auch bei diesem hier jetzt, dass die dafür gemacht sind, mit Raytracing zu funktionieren. Also da ist die Nicht-Raytracing-Beleuchtung, die ist ein Fallback, das drin ist, um es zu haben, aber das ist nicht mehr, optimiert, auch was die Optik angeht, ist es halt nicht mehr optimiert.
Mhm.
Man sollte, und das kostet nicht viel Leistung, also es ist eine sehr effiziente Raytracing-Umsetzung, sollte man immer anschalten.
So, dann bin ich auch gespannt, ob Wolfgang zu einem ganz anderen Ergebnis kommt. Wenn ja, werden wir dann nicht mehr drüber berichten. Nächste Woche. Als Abbinder noch, weil es so schön passt, zur Sonntagsfrage, zum Thema. Na, da ging es ja wirklich mal ganz dediziert um Assassin's Creed Black Flag Resynced, weil es schon das, ja, das war schon das Thema der letzten Woche, ne? Und wir nehmen mal noch die ersten drei Antworten mit, weil fand ich durchaus interessant. Ich meine, es haben diesmal nur knapp über 2000 Personen mitgemacht. Ne? Also erstens merkt man aktuell wirklich auch ein bisschen, dass Sommerferien sind in vielen Bundesländern und viele weg sind. Aber es ist eben
auch vielleicht im Real Life in der Karibik, du, das ist
so. Ja, und vielleicht wurde die Frage im Titel von vielen schon nicht verstanden oder es interessiert halt dann doch den einen oder anderen nicht, der dann halt gar nicht gucken geht, was er da abstimmen könnte. Aber unter denjenigen, die dann doch gesagt haben, so, ja, okay, das gucke ich mal rein, mache ich mal mit, haben immerhin in Summe 53% gesagt, dass sie sich das Spiel kaufen werden, auch wenn da 31% gesagt haben, also zwei Drittel der, die sich kaufen werden, ja, aber erst nach deutlichen Preissenkungen. Also das wird noch lange dauern und dann kommt es dann wahrscheinlich oft auf den Pile of Shame, neben dem ersten Teil, der auch noch nicht gespielt worden ist. Das heißt, es natürlich gehässig. Aber ja, fand ich durchaus, also ja, es sind eben nur 50% der Teilnehmer oder über 50%, aber das Interesse ist definitiv groß, auch bei uns in der Community. Und jetzt könnte man sagen, okay, aber wir können es ja wieder nicht verknüpfen. Und das sind genau die, oder fast genau die, die das Original nicht gespielt haben. Denn es haben nur 47,6% haben das Original nicht gespielt, laut der zweiten Frage. Während 53% das Original gespielt haben. Aber du hast dann ja noch die beiden Umfragen verknüpft, Fabian, was dabei rauskommt.
Ja, dafür brauche ich dann ja immer die dritte Umfrage, weil ich nicht, also das System erlaubt es uns ja nicht, einzelne Stimmen auszuwerten. Ja. Also wir können euch nicht profilen damit, wollen wir auch nicht, aber wir können es auch gar nicht, weil ich...
Ja, oder Fabian, vielleicht wollen wir es auch, aber wir können es halt einfach nicht.
Ja, oder so, also ja. Glaubt uns oder glaubt uns nicht, aber... Wenn jemand seine Stimme in diese Umfrage reinkippt, dann ist sie einfach nur eine Stimme von ganz, ganz vielen Hunderten oder Tausenden Stimmen und ich kann sie nicht mehr differenzieren. Das heißt, ich kann nicht hingehen, leider, und mir anschauen, okay, was ist jetzt mit denen, die in dieser ersten Umfrage so abgestimmt haben und dann in der zweiten so und gibt mir bitte einfach das Diagramm aus, sondern ich muss dann für jede Ableitung, die ich daraus machen will, nochmal eine Umfrage machen, wo man nochmal neu abstimmen darf. Was dann, ich rechne dann manchmal nach, kann das eigentlich sein?
Ja,
rein rechnerisch. Wollen die
mich wieder alle nur trollen.
Ja, so ein paar Prozent Abweichung hat man dann immer. Also da ändern sich dann doch noch viele Dinge zwischen den Umfragen. Während des Scrollens wurde das Spiel dann mal eben doch noch durchgespielt. Nun, genau, die Frage war, wenn du Black Flag Resynced spielst, nee, Moment, ich bin verscrollt, die Frage war, spielst du Black Flag, spielst du Black Flag jetzt zum zweiten oder wiederholten Mal? So. 23% sagen, sie haben das Original gespielt und sie spielen es jetzt wieder. 24% sagen, nein, haben sie nicht gespielt, das Original. Nee, Moment, Quatsch. Nein, sie haben das Original gespielt. Oh Gott, ich bin durch den Wind. Aber sie passen jetzt vorerst beim Remake, das lassen sie erstmal links liegen. 11% sagen, sie werden Resynced spielen, aber sie haben das Original nicht gespielt. Und dann haben wir 42%, die sagen, ich habe weder das Original gespielt, noch werde ich auf absehbare Zeit Resynced spielen. Und ja, da haben wir dann halt eben
ja, das ist krass. Also wenn man das jetzt mit den anderen Umfragen übereinander legt, ne, kommt man schon zu der Erkenntnis, dass die meisten, die es jetzt spielen, das Original auch schon gespielt haben. Oder? Ist das jetzt ein Trugschluss?
Ja, so sieht es hier aus, ja.
Ja.
Gut, man muss natürlich auch wieder dazu sagen, das ist ja nicht repräsentativ für den Markt.
Nee.
Das ist repräsentativ, bestenfalls ist es repräsentativ für unser Forum, auch da sehr wahrscheinlich nicht, weil ich über die Überschrift ja schon hart selektiert habe,
wer da überhaupt reingeht. Und über Sonntag und so weiter und so
genau,
fort.
Genau, aber ja.
Ja, großartig. Da waren noch viele weitere Fragen, auch zur Serie. Welchen Teil?
Assassin's Creed 1 ist das meistgespielte, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, hat mich auch überrascht beim Ergebnisse angucken. Und dann, ja, gut, dann sieht man, Black Flag hat dann nochmal, ist Platz 3, ne, nach 1 und 2. Also, wenn Ubisoft das hier sieht, dann müssen sie den ersten Teil dann direkt nochmal hinterherjagen.
Ich glaube, das Problem beim ersten Teil, wenn man den remaked, ist also, ich meine, ja, das hier ist auch technisch schon ein komplett neues Spiel, aber man konnte halt im weitesten die Missionen übernehmen. Mhm. Beim ersten Assassin's Creed, das ist aus heutiger sich beim Gameplay derart altbacken verkommen, das möchte niemand mehr spielen, auch mit perfekter Grafik. Also die können, das müsste ein komplett von Grund auf neu konzipiertes Spiel sein.
Ja. Naja, das wird der Grund gewesen sein, das nicht zu tun. Hast schon recht. Gut, Fabian, bevor du hier vollends zusammenbrichst und ich dir direkt folge, war es das mit dieser Folge von CB-Funk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier und da sind wir mal ein bisschen abgedriftet, aber genau darum geht es ja hier auch. Des Öfteren oder insbesondere auch in diesem Podcast-Format mal. Ich wünsche dir, Fabian, du wirkst sehr gesund, dass es auch so bleibt. Das wünsche ich auch euch Zuhörern und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
Ciao, ciao.